Okay. Fahren wir fort mit diesem wichtigen Punkt. Wie können wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entwickeln? Wir haben schon uns in Erinnerung gebracht, was das Wort Gottes alles sagt über was er tut, wer uns für uns sein will und so weiter. Und daraus ergibt sich ganz klar, wir brauchen diese Beziehung zu ihm. Weil das so eine Quelle des Segens ist, ist sie auch so umkämpft und der Teufel versucht, so viele Gläubige davon abzuhalten. Es gibt sogar Gläubige, auch in unserem Land, die Angst haben vor dem Heiligen Geist. Ja? Und sie denken, Heiliger Geist, je weiter ich davon weg bin, umso besser ist mir, ja? Weil sie einfach verkehrt gelehrt worden sind, indoktriniert worden sind und nicht das Wort Gottes gehört haben. Das ist sehr schade. Deswegen brauchen wir das Wort. Und das ist nicht nur irgendwo in christlichen Kreisen manchmal der Fall, die irgendwie theologisch weit von entfernt sind, sogar in unserer Mitte gibt es das. Ich war einmal in einer charismatischen Gemeinde, habe ein Mitarbeiterseminar gemacht. Es waren nur Mitarbeiter. Und es ging um den Heiligen Geist und Heiligen Geist und Dienst oder Dienen in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und jemand meldete sich und sagt, aber ich habe in meiner Bibel irgendwo gelesen, dass man mit dem Heiligen Geist nicht reden darf. Ich weiß nicht, was du da gelesen hast, aber ich weiß eins, das steht nicht in der Bibel. Das Gegenteil steht da. Wir werden ermutigt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, und ich habe gesagt, kannst du dir vorstellen, Jesus bereitet die Jünger auf sein Weggehen vor, auf das Kommen des Heiligen Geistes und erklärt, ich gehe weg, aber es kommt ein anderer an meiner Stelle und mit dem wird er genauso eine Beziehung haben wie mit mir. Und einer der Jünger hebt die Hände und dürfen wir auch mit dem reden? Das würde überhaupt keinen Sinn machen, so eine Frage. Die Jünger haben mit Jesus gelebt, haben ihm Fragen gestellt, er hat geredet, hat geantwortet, sie haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Und natürlich in gleicher Weise sollte das auch Fortsetzung haben mit dem Heiligen Geist. Warum sollte diese Idee überhaupt aufkommen? Wir dürfen ihn nicht ansprechen. Ja, das ist einfach aus der Schrift überhaupt nicht herzuleiten. Die sind ja nicht in Konkurrenz miteinander, ja, sondern der Heilige Geist bringt uns das von Jesus nahe, was wir jetzt brauchen. Aber er ist der göttliche Transporteur, er ist der, der jetzt uns am nächsten ist, er ist der, der uns hilft. Und aller Segen, den wir brauchen, der kommt durch ihn, die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Ja, die Liebe Gottes kommt nicht, indem du den Vater bittest um den Heiligen Geist, sie kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt uns diese Erfahrung der Gegenwart Gottes, der Liebe Gottes und so weiter. Okay, so wir haben Punkt Nummer 1 war, die Wahrheit über den Heiligen Geist zu studieren in der Bibel. Punkt Nummer 2 war, mit diesen Wahrheiten zu ihm gehen und ihm unser Vertrauen aussprechen und ihm erklären, das ist, was wir glauben, das ist, was wir erleben wollen, das ist, was wir ein Recht haben zu erleben. Und wir danken Ihnen dafür. Okay, dann gehen wir jetzt von da weiter. Jetzt Punkt Nummer 3, dass wir uns angewöhnen, ihn zu ehren für sein Wirken. Den Heiligen Geist zu ehren für sein Wirken. Wann immer du die Hilfe des Heiligen Geistes erlebt hast, egal ob das beim Bibelstudium war oder du wurdest irgendwie gebraucht, ein Segen zu sein für andere mit Geistesgaben. Hast für jemanden gebetet, der ist geheilt worden oder hast eine mächtige Prophetie abgelassen in der Gemeinde oder was auch immer. Ja? Wenn immer du merkst, oder Gott hat dir Weisheit gegeben in einem Gespräch, wenn immer du merkst, dass wirklich Gott da war und dir geholfen hat, egal wie wenig dramatisch das ist in den Augen der anderen, aber wo du merkst, das war es jetzt nicht du alleine, sondern Gott hat dir wirklich geholfen, ja, geh zurück zum Heiligen Geist und bedanke dich und ehre ihn dafür. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir alle sind in Gefahr, wenn Gott uns in besonderer Weise gebraucht, hinterher uns auf die Schulter zu klopfen und uns zu erheben. Und wenn wir uns das angewöhnen, dass wir, auch wenn wir zum Beispiel, wir haben etwas Gutes getan und wir werden gelobt von anderen, ist okay, wir dürfen das annehmen. Aber wir reichen das weiter an den Heiligen Geist. Wir bleiben nicht bei uns stehen und sagen, ja, danke, super, schön, dass du jetzt erkennst, wer hier wirklich vollmächtig in der Gemeinde ist. Ja, sondern wir leiten das weiter und sagen, Heiliger Geist, eigentlich gilt das Lob dir. Eigentlich bist du derjenige, weil du bist ja der gewesen, der es gegeben hat. Ja? Manchmal ist das so. Wir sind, spüren diese Hilflosigkeit und die bringt uns ins Gebet und in diese Abhängigkeit und wir wissen, wir brauchen ihn. Und dann kommt er tatsächlich und hilft uns und hinterher dann noch einmal nehmen wir das, was er uns geschenkt hat, um uns irgendwie groß darzustellen. Und das ist eine große Gefahr. Weil Gott wird seine Ehre niemandem anders geben. Und wenn wir uns an seiner Ehre vergreifen, dann sagt er, oh, das ist gefährlich für den. Da müssen wir die Dosierung des Segens dramatisch zurückfahren, damit er nicht noch mehr sich selber erhebt. Aber wir wollen ja gebraucht werden von Gott. Wir wollen ja, dass er durch uns wirken, dass wir ein Segen sind für andere. Also ist es so wichtig, dass wir hinterher zurückkommen und ihm die Ehre geben. Es gibt eine wunderbare Schriftstelle. Ich hoffe, dass ich meine Bibel aufschlagen kann, ohne dass hier zu viel Wasser verspritzt. Lukas 17, lass uns einmal aufschlagen. Das ist eine wunderbare Passage, die genau von dieser Thematik handelt, wie wir in der Wahrheit und in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben, gerade wenn wir gebraucht worden sind. Und hier erzählt Jesus etwas als Antwort auf die Frage der Apostel in Lukas Kapitel 17, Vers 5. Die Apostel sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Und die erste Antwort von Jesus ist, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. So die erste Antwort ist, hey Leute, ihr denkt in falschen Kategorien, es geht nicht um Menge, es geht um Qualität. Ja, es muss die richtige Art von Glaube sein, nicht eine riesige Menge. Aber dann gibt es einen zweiten Teil, eine zweite Antwort und das lese ich ja mal vor jetzt. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Und wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was hat das zu tun mit dem im Heiligen Geist? Was hat das zu tun mit mehr Glauben zu bekommen? Nun, das ist genau hier der Punkt. Wir sind ja die Diener des Herrn, wir sind ausgesandt in das Feld zu arbeiten. Ja? Und dann werden wir unsere Arbeit tun, wir werden gebraucht werden vom Herrn, wir sind ein Segen und dann kommen wir zurück. Der Dienst im Reich Gottes ist vorbei und dann was? Dann eben dienen wir ihm selbst. Wir ehren ihn, wir geben ihm zu essen. Das Wort Gottes sagt, dass das Lob, die Frucht unserer Lippen ist eine, das Lob Gottes ist eine Frucht unserer Lippen, die wir ihm geben. Wir geben ihm Früchte, die durch unsere Worte kreiert werden. Wir geben ihm zu essen, sozusagen. Und was wir tun ist, wir behalten die richtige Perspektive. Du weißt das, wenn du mal an schwierige Situationen denkst, wo der Herr dich gesandt hat, was weiß ich, Seelsorgegespräch, Krankenbesuch oder schwieriges Gespräch. Du bist so schwach, du bist so hilflos und du hängst so am Herrn und du flehst. Und sagst, Herr, wenn du nicht kommst, das geht schief, ich kann das nicht, das übersteigt meine Fähigkeiten, meine Kräfte. So, du bist ganz hilflos, ganz demütig und da bist du genau da, wo der Herr dich gebrauchen kann, weil der Herr dem Demütigen Gnade gibt. Dann gibt er dir Gnade und dann was? Dann gehen wir aus der Situation heraus und sagen, ja, schaut doch mal. Jetzt wisst ihr, wer hier wirklich was drauf hat und wer hier wirklich geistig ist. Nein? Dann kommen wir zu ihm selber und wir sagen, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir sind unnütze Knechte. Das hat nichts mit Selbstablehnung oder mangelnder Geringschätzung oder mit Selbstverachtung zu tun, sondern wir bringen uns in die Wahrheit und wir sagen, Der einzige Grund, warum ich ein Segen war, ist ja, weil der Herr da war, weil der Heilige Geist durch mich geflossen ist. Das ist der Grund, warum ich ein Segen war. Und er hätte genauso gut irgendjemand anders leben können. Was er durch mich getan hat, hätte er durch irgendjemand anders auch tun können. Ja? So durch diese Art und Weise behalten wir uns in der Wahrheit und hüten uns davor, irgendwie aufzusteigen wie ein Heißluftballon und auf einmal so zu tun, als wären wir irgendwie die Quelle des Segens und der Beglückung für alle möglichen anderen Leute. Sondern, hey, Gott hat uns gebraucht. Ja und? Er hätte irgendjemand anders auch gebrauchen können. Ja? Und mir gefällt immer sehr dieses Bild vom Kellner. Ja? Wenn du in ein gutes Restaurant gehst und du isst da, ja, wenn das ein richtig gutes Restaurant ist, zum Schluss fragt der Kellner, ob es denn gemundet hat. Ja? Und nebenan, es hat wirklich geschmeckt, wir sind ja Christen, wir sind in der Wahrheit und es hat wirklich geschmeckt und wir sagen, ja, vorzüglich, wunderbar, sehr gut. Was passiert dann? Dann schwillt die Brust des Kellners und sagt, siehst du, ich habe diese Speise gebracht. Nein, er wird sagen, ich werde es der Küche ausrichten. Er gibt das Lob weiter dahin, wo es gehört. Der Koch ist der, der zu loben ist, der diese wunderbare Essen bereitet hat. Und der Kellner ist bloß ein Diener, der es von der Küche zu dir gebracht hat, weiter nichts. Ja? Und wenn die Speise gelobt wird, dann geht das nicht an den Kellner, sondern dann geht das an den Koch. Und wir sind Diener. Und wir geben ihm die Ehre. Und ihr Lieben, das ist so, so wichtig. Gott wacht eifersüchtig darauf und er kann das nicht ausstehen, wenn Menschen sich an seiner Ehre vergreifen. Und wenn Menschen geistliche Segnungen benutzen, um sich darzustellen, um sich groß zu machen. Das ist nicht akzeptabel in Gottes Augen und das wird nicht gut gehen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wir wollen uns in der Wahrheit behalten. Hey, Gott ist gut. So mach das wirklich zu einer Rede, wann immer Gott dich gebraucht hat. Ob das in den Augen der anderen dramatisch und besonders übernatürlich und gewaltig war oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du gemerkt hast, hier war nicht ich am Werke, sondern Gott hat mich gebraucht und ich habe eine Weisheit gehabt, ich habe eine Power gehabt, ich habe eine Klarheit gehabt, ich habe etwas gehabt, ich habe ein geistiges Verständnis gehabt von etwas, was ich aus mir heraus nie gehabt hätte. Es ist der Heilige Geist. Und geh zu ihm und sag ihm, das warst du. Und ich ehre dich für dein Wirken in meinem Leben. Ich gebe dir alle Ehre. Dass Gott uns gebraucht, ein Segen zu sein, beweist nur, dass Gott gut ist. Nicht, dass wir besonders sind. Es beweist nur, dass Gott gut ist. Und dass er es liebt, Menschen zu segnen. Das ist so, so, so wichtig. Okay, dann Nummer 4. Ein wichtiger Punkt zur praktischen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist, wir benutzen viel und intensiv und häufig dieses Geschenk, das er uns gegeben hat, in Sprachen zu beten. Im Heiligen Geist zu beten. Das ist so, so, so wichtig. Dadurch haben wir engen Umgang mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist bewegt sich in uns und er fließt durch uns und während er aktiv ist, können wir ihn als Person kennenlernen. Sprachenreden ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, nicht nur die ursprüngliche der Empfang der Sprache, sondern jedes Mal, wenn du in Sprachen redest, hast du aktive Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er hat nicht einen Tonband in dich hineingelegt, was jetzt abgespult wird, sondern Sprachenrede ist immer live. Sie fingen an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wenn du in Sprachen redest, ja, dann ist es eine Kooperation, ein Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist. Ja. Und zwar in einer ganz typischen Weise, wie Gott überhaupt auch in der Heiligung oder in was weiß ich alles für Bereichen mit den Menschen zusammenarbeitet. Und die Einteilung ist sehr sinnvoll, sehr logisch und sehr gnädig. Du tust das Menschliche und Gott tut das Übermenschliche. Das ist nicht sehr gut. Stell dir vor, es wäre andersrum. Ja? Dann kennen wir unser Stress. Ja? Aber Gott sagt nur, du tust deinen Teil, ich tue meinen Teil. Ja? Wenn wir in Sprachen reden, dann geben wir uns dem Heiligen Geist. Wir geben unseren Willen, wir geben unseren Körper, unsere Sprechorgane, wir geben unser Vertrauen. Ja? Und er fließt durch uns hindurch. Und nur der Inhalt der Sprache, nicht die Art und Weise, wie du es präsentierst. Du kannst in Sprachen flüstern, du kannst in Sprachen schreien, du kannst in Sprachen singen, du kannst in Sprachen denken. Das sind alles Ausdrucksformen, die du selber machen kannst. Aber der Inhalt der Sprache, das ist das einzig Übernatürliche und das ist, was von Gott ist. Und es ist wichtig. Und im Sprachengebet praktizieren wir, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Deswegen kein Wunder, dass Paulus sagt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Er baut sich selbst auf. Ja? Wir bauen uns auf, wir werden stark, wir werden belebt. Das griechische Wort dort bedeutet, Stein auf Stein ein Haus bauen. Du baust ein Glaubenshaus. Wenn du daran denkst, wirst du mehr motiviert sein, in Sprachen zu beten, weil unser Gedanken ist dann, ja und, was hat es jetzt gebracht? Ja? Aber in Wirklichkeit, wir setzen Stein auf Stein. Wir bauen etwas auf, unser Glaubenshaus wird gebaut. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Wort übereinstimmen und dass wir uns nicht irgendwie den Segen rauben lassen, indem wir in einer unguten oder negativen Art und Weise darüber denken. Ich habe schon charismatische Christen gehört und die reden in einer unschönen Art und Weise über dieses Geschenk und sagen, ja, und was bringt das jetzt alles? Ja. Wenn du den Segen der Auferbauung erleben willst, musst du erst einmal glauben, dass es so ist, wie das Wort sagt. Wenn du in Sprachen redest, du wirst aufgebaut, du wirst gestärkt, du wirst ermutigt. Ja. Dann ist wichtig, dass wir in Sprachen so beten, wie die Bibel sagt, dass man in Sprachen beten soll. Ja? Habe früher nicht das genau gesehen im Text, was Paulus da gesagt hat. Habe nur den ersten Teil gesehen, ja, wer in Sprachen redet, baut sich auf. Dann habe ich in Sprachen gebetet. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich gedacht, ja, und wie ist das jetzt mit der Auferbauung? Ja? Kommt die irgendwann oder ist die nur im Geist? Das heißt, die kann man nicht erleben, die findet nur statt, unsichtbar, aber ich merke nichts davon. Das kann auch nicht sein. Ich werde auferbaut, dann muss ich mich auch auferbaut fühlen, sonst ist keine Auferbauung. Ja? Und dann habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht in Sprachen gebetet habe, wie Paulus in Sprachen betet. Und wenn man die Anweisung nicht befolgt, dann darf man sich hinterher nicht beschweren, dass das Ergebnis irgendwie nicht passt. Und dann habe ich gesehen, was Paulus gesagt hat. Wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Mein Verstand bleibt fruchtleer. Der Verstand produziert nichts beim Beten im Geist bei Paulus. Der hat auf eine Art und Weise im Geist gebetet, dass der Verstand mal in den Leerlauf schalten konnte, dass der Verstand mal Pause machen konnte, ausruhen konnte. Normalerweise, unser Verstand ist von morgens bis nachts, manchmal sogar durch die Nacht durch, wenn du eine besondere Herausforderung bist, damit beschäftigt, sich Lösungen auszudenken für deine Probleme. Wo kriegst du das Geld her? Wie schaffst du das? Wie geht das? Und wie kriegst du das unter einen Hut? Und wie machst du das? Und so weiter. Und ständig rattert der Verstand. Das Problem ist, der Verstand kann seine Lösungen nur holen aus dem, was er wahrgenommen hat um dich herum oder gelesen hat, aufgenommen hat. So, der Verstand kann nur Impulse aus der sichtbaren Welt nehmen und verarbeiten und versuchen, daraus irgendwelche Lösungen zu machen. Beten in Sprachen ist deswegen so genial, weil wenn der Verstand zur Ruhe kommt, deine innere Aufmerksamkeit sich öffnen kann für Impulse aus dem Himmel, aus der Gegenwart Gottes, was nicht aus dieser Welt kommt. Normalerweise Menschen leben nach dem Münchhausen-Prinzip. Sie sind im Sumpf und versuchen sich an eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und das kann nicht funktionieren. Die Lösungen kommen aus einer Etage höher. Die Lösungen kommen vom Himmel. Die Lösungen kommen von Gott. Und das kann unser Verstand nicht erarbeiten. Und soll er auch gar nicht. Der Verstand ist notwendig und wichtig. Bitte, ich sage nicht, Verstand ist unwichtig. Brich jetzt deine Schule ab oder überhaupt schalte dein Denken aus. Nein, ich glaube, dass ein geisterfüllter Mensch klarer und schlüssiger und logischer denken sollte, als irgendwer sonst auf dieser Erde. Ja? Der Verstand ist notwendig und ist wichtig. Ja? Aber der Verstand taugt nicht, um Gott zu sehen, um Gott zu erkennen, um von Gott zu empfangen, um göttliche Lösung zu bekommen. Dafür taugt der Verstand nicht. Das kommt auf eine andere Art und Weise zustande. Und das nennt die Bibel Offenbarung. Später werden wir noch ein bisschen weiter darüber hören. Ja? So, wir sehen, Paulus betet in Sprachen und erstmal sagt, es ist sein Geist, der betet. Ich glaube, viele haben deswegen keine große Wertschätzung für Sprachengebet, weil ihnen gar nicht klar ist, was da eigentlich passiert, was sie tun. Sprachenreden ist eine geistliche Revolution. Weil du bist von Neuem geboren, als du Jesus angenommen hast, und dein Geist ist neu geworden. Du hast einen neuen inneren Menschen. Der alte ist vorbei und du hast einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden, das alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Du bist eine neue Person. Das heißt nicht, dass dein Charakter perfekt ist, das heißt nicht, dass äußerliche Dinge in deinem Leben sich geändert haben, aber du in deinem Kern bist eine neue Person. Daher kommen wir nochmal zu diesem ganz wichtigen Punkt. Dein Geist ist aus Gott. So, jetzt bist du eine andere Art von Mensch, von Wesen. Ja? Du bist sozusagen mit einem Bein in dieser Welt und mit einem Bein in der Ewigkeit, oder sagen wir, in dem Bereich Gottes, im Geist. Und du hast Zugang zu einem Bereich, zu dem du nie vorher Zugang hattest. Und was du jetzt lernen sollst, ist, aus dieser Sphäre Gottes zu empfangen und dorthin zu transportieren, wie ein Kellner, wie ein Bote, wo die Nöte sind, wo der Hunger sind. So, du bist ein Mittler zwischen Himmel und Erde. Auf der Erde sind die Nöte, im Himmel sind die Antworten. Ob das Heilung ist oder ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Ermutigung oder göttliche Pläne, göttliche Weisheit oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Die Lösungen sind im Bereich des Geistes. Und wir lernen, in diesen Bereich hineinzukommen, dort Dinge abzuholen und dann zu platzieren, dort, wo die Nöte sind. Das ist ein Mensch im Heiligen Geist. Der kann etwas, was ein anderer Mensch überhaupt nicht kann. Der hat noch nicht mal die Idee, dass es zwei Sphären gibt, geschweige denn Zugang zu der zweiten Sphäre. Wir haben Zugang zur Weisheit, zur Kraft, zu den Schätzen Gottes. Und wenn wir jetzt im Geist beten, dann lernen wir im Geist uns zu bewegen. Unser Geist empfängt etwas von Gott und gibt von Gott etwas weiter in die sichtbare Welt. Wenn du aus dieser himmlischen Gebetssprache, die Gott dir gegeben hat, jetzt Laute machst und sprichst, dann kommt etwas vom Himmel in die physische Welt. Du sprichst, das sind physische Ereignisse, das sind Klangwellen. Das sind Wirkungen. Die Worte Gottes tun etwas. Sie sind real, die sind schöpferisch. Ja? Gott handelt durch das gesprochene Wort. Ja? Das ist wie bei der Schöpfung. Ja? Der Geist schwebte über dem Chaos und dann kam das Wort. Licht sei. Und dieses Wort wurde Aktion. Es war nicht nur Licht sei, Licht sei, Licht sei, Licht sei, sondern Licht sei und das Licht war da. Ja? So, das Wort wurde Realität in dieser Welt. Ja. Und manche Leute sagen, ja, aber wenn ich in Sprachen rede, ich verstehe das ja gar nicht. Was willst du damit sagen? Dass es nicht wirkungsvoll ist? Oder was willst du damit sagen? Stell dir vor, das wäre möglich gewesen, also 1. Mose 1, bevor es Himmel und Erde gab. Ja, du warst daneben Gott, als er gesagt hat, Licht sei. Hättest du verstanden, was er gesagt hat? Meinst du, der hat Badisch gesprochen oder Deutsch oder was? Höchstwahrscheinlich eine Sprache, die du nicht kennst. So, du hörst ein Laut, du hörst Geräusche. Und sagst, ja und, was war das jetzt? Soll das was bewirken? Aber bevor du überhaupt sowas sagen kannst, tschung, da ist das Licht. Es hat funktioniert, ob du es verstehst oder nicht. Das hat mit deinem Verständnis nichts zu tun. Die Kraft ist im Wort.
Amen.
Und wenn du in Sprachen sprichst, Paulus sagt, du redest im Geist Geheimnisse. Du redest göttliche Pläne über dich, über deine Zukunft, über deine Umgebung, über deine momentane Lebenssituation, über deine Gemeinde, über deine Stadt, über Nationen. Du sprichst Dinge aus von Gott in diese Welt. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob du das verstehst oder nicht. Diese Dinge sind göttliche Wahrheiten, göttliche Weisheiten, göttliche Antworten. Und diese Dinge funktionieren. Unabhängig davon, ob du verstehst oder nicht. So, du kannst ein Kanal sein, dass die Weisheit Gottes durch dich in deine Umgebung, in deine Gemeinde oder erstmal dein eigenes Leben hineinkommt. Da kannst du Worte sprechen, die deinen Ehepartner vor dem kommenden Unfall retten oder vor irgendwelchen anderen bedrohlichen Situationen oder sonst was. Oder deine Kinder oder deine Gemeinde. Worte sind real und Gott handelt durch Worte. Und er braucht diese Worte gesprochen in dieser Welt. Und das geschieht durch dich, durch Sprachengebet. Deswegen sagt Paulus, Epheser 6, wir beten für alle Heiligen im Geist. Wie kannst du für alle Heiligen beten? Kennst du ihre Namen? Du kennst nicht mal die Namen von allen Heiligen im Umkreis von 50 Kilometern. Wie denn für alle Heiligen in der ganzen Welt? Nur im Geist. Gott kennt sie. Gott kennt ihre Nöte. Und er will durch dich wirken und Segen freisetzen durch deine Worte im Geist. Ich glaube, dass Paulus ein sehr logischer, schlüssiger Mensch war, der nicht verwirrt war. Und wenn er in 1. Korinther 14 sagt, Sprachenreden ist Beten im Geist. Und dann benutzt er dieselbe Formulierung in Epheser 6, betet im Heiligen Geist oder betet im Geist, sagt er dann. Dann meint er immer noch Sprachengebet. Natürlich. Und anders ist auch der Text gar nicht zu verstehen. Wie kann man für alle Heiligen beten? Nur im Geist. Weil Gott sie alle kennt und weil Gott weiß, was sie brauchen. Und du betest vielleicht für einige wenige, nicht für alle, aber es sind ja viele, die beten und so wird viel Segen vom Himmel freigesetzt. Ja? Wir beten und die Worte Gottes fließen durch uns hindurch und sie bewirken etwas. Das Wort Gottes, wenn es in diese Welt hineinkommt, bewirkt etwas. Das ist die Grundlage von Fürbitte, ihr Lieben. Wenn wir das nicht verstehen, dann drückt es mir darum, ja, warum sollen wir eigentlich beten? Gott weiß ja, was die Nöte sind und er kann doch endlich mal sich in Bewegung setzen. Und wir haben die Idee, Gebet soll dazu dienen, einen lustlosen Gott zu motivieren, endlich was zu tun. Das ist total heidnisch. Die biblische Sichtweise ist, da ist ein williger Gott, aber lustlose Menschen. Und Gott will segnen, aber er braucht Kanäle. Er braucht Kanäle. Und das sind wir. Und er fließt durch uns. Das ist der Sinn von Fürbitte. Ja? Der Segen Gottes wird freigesetzt durch uns für andere. Und Gott nimmt diese Worte und er handelt an oder mit diesen Worten. Okay, aber jetzt zu dem zweiten Punkt. Um das Sprachenreden wirksam zu machen. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen rede, redet mein Geist, aber mein Verstand bleibt fruchtleer. Er hat es gelernt, auf eine solche Art und Weise in Sprachen zu beten, dass der Verstand tatsächlich mal Pause machen kann. Das heißt nicht, dass er ohnmächtig ist und abgeschaltet ist und irgendwie in einer Art Koma oder was es nicht mehr mitkriegt, was hier läuft und ein Medium wird oder sowas. Nein, absolut nicht. Wenn er in Sprachen redet, ist er hellwach und du bist auch hellwach. Du bist immer noch da, du weißt, wer du bist und du weißt, wie dein Leben ist und wie dein Name ist und deine Adresse. Du bist nicht abgetreten oder irgendwie im Koma. Du bist da. Ja? Aber der Verstand kommt zur Ruhe. Und das ist der Punkt, wo ich entdeckt habe, nach Jahren, wo ich schon gleich getauft war und gefragt habe, ja, wie ist das mit dem Segen? Kann man den irgendwann mal erleben oder ist das nur so im Glauben genommen? Und ich habe gesehen, ich habe gar nicht gebetet in Sprachen, wie Paulus in Sprachen gebetet hat. Er hat auf andere Art und Weise in Sprachen gebetet. Sagt er, wie ich gebetet habe. Habe gesagt, so, also wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe das ja eh nicht, ja, dann kann ich ja die Zeit nutzen und in Gedanken schon mal meine To-Do-Listen bearbeiten. Man muss ja die Zeit auskaufen, sagt ja auch die Bibel. Nicht wahr? So, ich habe in Sprachen gebetet, aber mich gedanklich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Paulus hat nicht so gebetet. Paulus wurde auferbaut, ich wurde nicht auferbaut. Ich habe gesehen, das ist verkehrt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lerne jetzt eine neue Art, in Sprachen zu beten. Ich lerne jetzt so in Sprachen zu beten, dass der Verstand zur Ruhe kommt. Meine erste Methode war, ich fange meine Gedanken ein. Das habe ich schnell aufgegeben, weil das nicht funktioniert. Also die Gedanken, das ist so wie eine Herde Wildpferde. Ja. Du versuchst dich zusammenzuhalten, da büchsen dann ein paar aus, dann gehst du hinterher und versuchst dich wieder zurückzuholen. Da büchsen da schon wieder welche aus. Also du kommst nie dahin, dass man alles irgendwie in Ruhe und beieinander zu haben. Das funktioniert nicht. Habe ich gesagt, okay, einen anderen Weg. Und der andere Weg sah dann für mich so aus, während ich in Sprachen bete, innerlich richte ich mich aus auf die Person des Heiligen Geistes. Ich nenne das Händchenhalten mit dem Heiligen Geist. Ich suche seine Gegenwart. Ich bete in Sprachen und ich höre auf mein eigenes Sprachengebet und sage, das kommt jetzt von dir. Habe auch oft sogar gemacht, dass ich in Sprachen bete, mache ich Pause. Jetzt betet mein Geist. So hört sich mein Geist an. Das war übrigens für mich eine absolut überwältigende Glückserfahrung, als ich verstanden habe, wenn ich in Sprachen bete, das ist mein Geist. Das war für mich so gewaltig. Ja? Ich sage immer, ich hatte eine Beziehung zu meinem Geist wie zu meinem Blinddarm. Ja? Also, man kann ja ein Anatomiebuch studieren, ja? Und daraus lernt man, oder bei Wikipedia im Lexikon kannst du lernen, jeder Mensch hat einen Blinddarm. So, jetzt hast du das gelernt. Du hast die Information, aber wo ist der Blinddarm und was macht er und wofür habe ich den überhaupt? Das bleibt alles im Nebel. Es ist nur, du hast einen Blinddarm. Ja, okay. Kannst du sogar noch sagen, glaube ich. Was ist linke Seite? Oder? Ich weiß noch nicht mal, auf welcher Seite. Aber jedenfalls auf einer Seite ist der. Ja, ja, aber was nützt es? Das ist alles nur Theorie. Ja? Und so war das auch mit meinem Geist. Ja, ich habe gelernt, schon als junger Christ, war ich 2 Jahre Christ, Watch Me Knee, Geist, Seele, Leib, habe ich gelernt, okay, ich habe einen Geist. Ja. Aber das war genauso wie mein Blinddarm. Ja, wo ist der? Was macht er? Wofür brauche ich den? Was habe ich davon? Es war nur eine Information. Aber als ich in Sprachen betete, wie Paulus betete, mein Geist hat eine Stimme. Das ist mein Geist. Ich höre meinen Geist jetzt. Mein Geist hat eine Stimme. Und der Inhalt dieser Sprache kommt vom Heiligen Geist. Hey, ich bin wirklich Kind Gottes. Der Heilige Geist ist da. Er fließt durch mich. Wow. Das war so real auf einmal. Ja. Dann habe ich gelernt, im Beten, statt die Gedanken einzufangen, mich auf den Heiligen Geist zu konzentrieren. Ich sage sozusagen, ich bin flussaufwärts gelaufen zur Quelle und mich gefreut an der Gegenwart und an der Güte und der Freundlichkeit des Heiligen Geistes. Und das hat die Art und Weise, wie ich in Sprachen bete, vollkommen verändert. Mein Verstand kam immer schneller zur Ruhe und dieses Leben, dieses quirlende, lebendige, sprudelnde, einfach wurde immer realer. Der Heilige Geist fließt mit dieser wunderbaren Sprache durch mich und zu hören und zu erleben, wie das durch mich fließt, das erbaut mich. Und macht das mir wieder ganz neu real. Er ist wirklich da, er ist in mir. Ja. Er ist meine Kraft, er trägt mich, er kennt mich, er hat Weisheiten, er hat Dinge, ja, die wichtig sind, die ein Segen sind. Und je mehr wir das machen, je mehr wir den Heiligen Geist in bewusster Weise durch uns fließen lassen und diese Auferbauung erleben, umso mehr sind wir auch offen für Eindrücke, für Offenbarungen, für Inspirationen, für Hinweise, für göttliche Aufträge, für Impulse, die eben nicht aus deinem Verstand kommen. Ja, du betest lange Zeit in Sprache und auf einmal kommt eine bestimmte Person in den Sinn, die du vielleicht Jahre nicht mehr Kontakt mit hast. Ja? Und du rufst da an. Du kannst nicht sagen, ja, Gott hat gesprochen und du rufst da jetzt an. Du hast einfach diesen Impuls, du denkst an diese Person und du rufst da an und du platzt mitten in einer Situation. Mensch, dass du jetzt anrufst, dich schickt dahin. Solche Situationen, oder wo du Ideen bekommst, wo du auf einmal Impulse bekommst, wo du Dinge bekommst, die du weißt, die sind nicht von dir, das Wort der Erkenntnis. Wo Gott einfach dir Dinge gibt, die du im Natürlichen nicht wissen kannst, die aber jetzt wichtig sind, um ein Segen zu sein. Ich gebe mal so ein Beispiel. Einmal saß ich mit einer kirgisischen Ärztin zusammen. Und sie hat mir erzählt von ihrer Praxis, die sie jetzt beginnen wird. Sie wird sich jetzt selbstständig machen und hat erzählt, was sie jetzt davor hat. Sie war Frauenärztin und dass sie jetzt die Räume hat und hat auch schon viel Zeug zusammen. Und während sie von ihrem Projekt redet, von ihrer Praxis, ich kann nicht sagen, wie das passiert ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber ich wusste, dass ich wusste, diese Frau braucht ein Ultraschallgerät. Und ich werde ihr das Ultraschallgerät geben. Ich habe nichts mit Medizin am Hut. Ich weiß kaum, was ein Ultraschallgerät ist. Gut, vor x Jahren habe ich es mal gesehen. Da kommt die Glibberpaste auf den Babybauch und dann geht dann das Ding darüber. Und dann soll man da irgendwas sehen, was nur der Doktor versteht, was kein Mensch irgendwie erkennen kann. Aber alle sind happy. Ja, so, das wusste ich. Während die erzählt, fang was an, die hat nicht das Wort Ultraschall benutzt. Sie erzählt von ihrer Praxis. Ich wusste, dass ich wusste, diese Frau braucht ein Ultraschallgerät und ich werde vom Herrn gebraucht werden, ihr das zu besorgen. Ich habe nie im Leben ein Ultraschallgerät, ich weiß nicht, was ein Ultraschallgerät kostet, ich weiß nicht, wo man das herkriegt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe diese Gewissheit. Ich denke, mal sehen, wie das weitergeht. Und sie erzählt und erzählt. Und irgendwann erzählt sie dann, ja, sie hat alles, aber ihre große Not ist Ultraschallgerät. Es gibt nur diese blöden russisch-sowjetischen Dinger und die taugen alle nichts. Und sie möchte gerne ein richtiges Ultraschallgerät haben. Das einzige richtige auf dem Markt ist Siemens. Und sowas gibt es nicht. Das kann man nicht kaufen. Selbst wenn sie Geld hätte, sie könnte das nicht kaufen. Das gibt es da nicht. Wir haben weiter uns unterhalten. Ich habe ihr nichts gesagt, von was ich für einen Eindruck hatte. Bin nach Hause gefahren und habe über die Sache gebetet. In einem Augenblick fiel mir der Name von einem Bruder ein, mit dem ich mal Kontakt hatte. Und der arbeitet für irgendeine medizinische Hilfsorganisation, die medizinische Geräte hier aufkaufen und in dritte Welt verschicken oder so. Den habe ich kontaktiert. Ich habe sofort seine Nummer gefunden, habe ihn angerufen. Habe ihm gesagt, ich brauche ein Ultraschallgerät. Er hat mir gesagt, wo ich eins kriege. Ich glaube, zwei Anrufe und ich habe ein Ultraschallgerät. Dann habe ich weiter gebetet und mir kam der Name einer evangelikalen Mission, die theologisch sehr weit weg von mir ist, ja, die aber regelmäßig Hilfstransporte nach Zentralasien machen. Ich rufe die an, ich sage, habt ihr noch Platz für eine Holzkiste? Kostet 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Ich gebe euch auch eine kräftige Spende. Ja, gar kein Problem, demnächst geht wieder ein Transport. Und es waren, glaube ich, 3, 4 Telefonanrufe und die Sache lief wie am Schnürchen. Das Geld kam, die Spedition hat das dahin gebracht zu der Mission, die Mission hat es nach Zentralasien gebracht. Und jedes Mal, wenn ich dort bin in Zentralasien, kommt diese Schwester und umarmt mich und ist dankbar für das Ultraschallgerät. Sie ist die einzige in der Stadt, die ein deutsches Siemens-Gerät hat. Das ist ein Segen für viele, viele Frauen. Das Ganze hat mich 4 Telefonate gekostet und das war alles. Das war alles. Es hat einfach funktioniert, weil Gott da drin ist. Wenn Gott etwas bestellt, bezahlt er auch. So, das ist ein Beispiel. Das kommt einfach aus dem Heiligen Geist. Das kommt nicht, oh, was könnte man jetzt tun für diese arme Frau? Und weißt du? Du bist einfach nur der Kellner. Die Sache ist schon da, du hast sie nicht fabriziert. Du übergibst es einfach, fertig. Ja. Und trotzdem kannst du dich riesig freuen, dass ein Segen passiert ist und auch durch dich passiert ist, solange du das mit dem Heiligen Geist teilst. Ja. So, er gibt uns Impulse, er gibt uns Ideen, er gibt uns Lösungen, er gibt uns Dinge. Die sind einfach fantastisch. Und wir werden ein Segen, weil der Heilige Geist ist ein liebender Geist. Er will Nöte beantworten, er will Hilfen geben, er will Probleme lösen. Er ist ein Problemlöser und er kommt mit wunderbaren, funktionierenden, göttlichen Lösungen. Halleluja, Halleluja. Und alles, was wir zu tun haben, ist, uns an seiner Gegenwart zu erfreuen. Und während wir uns an seiner Gegenwart erfreuen, wir sensibel werden für sein Wirken. Das kann manchmal einfach nur ein Kopfschütteln sein. Ich kriege sehr viele Bücher und DVDs und CDs geschenkt und Leute wollen mir alle möglichen Dinge irgendwie wärmstens empfehlen und das musst du mal und das ist jetzt das tolle Ding und darauf fahren alle ab. Manchmal, ich kriege ein Buch in die Hand. Ich kriege es nur in die Hand. Ich habe noch nicht mal gebetet und in mir der Geist sagt, und ich weiß, ich werde niemals dieses Buch lesen. Das ist Effektivität. Warum soll ich probieren, wenn der Heilige Geist sagt, das ist nichts für dich? Und wie viele Male habe ich erlebt? Die große Nummer eins und alle rennen und Jahre später kommt raus, dass es alles nur eine Luftblase ist, ein einziger Hype und es ist nichts dahinter. Und ich sage, Dank sei Gott, ich habe nicht ein Buch von dieser Bewegung gelesen. Ich habe nicht eine Minute verschwendet mit dem, was ich auf den Geist gehört habe. Der Geist in dir hat Wissen, was du nicht hast. Er kann Kommentare geben, kann sagen, ja, go for it. Oder kann sagen, don't touch it. Gar nicht mal anhören, nicht mal dran denken. Der Heilige Geist weiß mehr als wir. Und wir vertrauen uns ihm an und wir lernen ihn kennen. Und je mehr wir auf seine Impulse eingehen und Erlebnisse machen, dass das wirklich zutrifft und dass das wirklich funktioniert, umso mehr wird unser Vertrauen sein. Oder manchmal schickt der Herr Menschen in dein Leben, ja, um dich zu segnen oder um dir eine Gelegenheit zu geben, dass du ihn segnen kannst. Einfach von Gott geschickte Menschen in dein Leben. Ja. Aber wie unterscheidest du die von Menschen, die der Teufel in dein Leben schickt? Der Teufel schickt Leben, Menschen in dein Leben, um dich zu verwirren, um dich zu verführen, um dich einen Umweg gehen zu lassen oder was auch immer, um dir Schmerzen zu bereiten, die unnötig sind und so weiter. Wie unterscheidest du, welche Menschen sind von Gott und welche sind nicht von Gott? Mit welchen sollst du dich verbinden, von welchen sollst du dich fernhalten? Der Heilige Geist weiß das alles. Er ist in dir. Und er sagt, hey, diese Person oder diese Gruppierung oder diese Leute, dieser Dienst, da häng dich dran. Das ist gut für dich. Da lernst du etwas, was du noch nicht verstanden hast oder was du nicht gelernt hast. Und er sagt, von diesem halte dich fern. Ja? Und dadurch werden wir effektiv, weil wir Zeit sparen. Weil wir uns unnötige Probleme ersparen. Wenn wir Beziehungen eingehen mit Menschen, die vom Teufel geschickt sind, wir werden dafür bezahlen. Wir werden bluten. So, und Gott möchte uns bewahren. Es gibt noch genügend Herausforderungen und genügend Bedrängnisse und genügend Probleme durch die falschen Brüder. Die müssen wir nicht suchen, die müssen wir nicht irgendwie aufsuchen und uns mit denen verbinden. Das gibt schon genug Probleme. So, der Heilige Geist, ganz konkret, ganz praktisch, wird uns führen. Er wird uns leiten. Aber was notwendig ist als Voraussetzung, dass wir sensibel sind für ihn. Seine Antworten und seine Reden, seine Mahnungen, seine Ermutigungen, seine Belehrungen sind da, andauernd. Aber wenn wir auf der falschen Frequenz irgendwie eingestellt haben, ja, dann empfangen wir das alles nicht. Das liegt nicht an ihm, sondern es liegt daran, dass wir nicht empfangsfähig sind. Wir wollen lernen, offen zu sein für Impulse vom Heiligen Geist. Lies dieses Buch, schau dir das an, beschäftige dich damit, kontakte diese Person und so weiter und so weiter. Er hat einen Plan für unser Leben. Und Leute, die immer im Falschen sind, die immer im Nebel stochern, die nie irgendwie was auf die Reihe kriegen, das sind Leute, die nicht gelernt haben, auf den Geist zu hören. Das sind Leute, die alles aus eigener Weisheit, aus eigener Kraft machen. So, es zahlt sich aus, es lohnt sich zu investieren und den Heiligen Geist und seine Kommentare, die manchmal echt kurz und einsilbig sind, fertig, nenne ich. Er gibt keine Erklärung. Er sagt einfach, Ja, aber warum nicht? Keine Antwort. Entweder du nimmst das ernst oder nicht. Ja? Wir wollen lernen, aus dem Geist zu leben, aus Offenbarung zu leben. Um immer mehr in den Plan Gottes zu kommen und nicht irgendwie in unserer eigenen Weisheit irgendetwas zu machen. Manche Leute müssen eine Entscheidung treffen. Ja? Ich sage, okay, was tust du? Schreib auf, was spricht dafür, was spricht dagegen. Dann leg es beiseite und dann bete lange in Sprachen. Und wenn du fertig bist, dann sag, wie ist mir zumute, wenn ich Weg A gehe? Und alles in dir sagt, doch. Wie ist mir zumute, wenn ich den Weg gehe? Ja! Ich sage, okay, das ist der Heilige Geist, fertig aus, das ist es. Oder Leute sind verwirrt. Sie hören jetzt, es gibt Verführung, es gibt Lehre, die krank ist und krank macht, und es gibt viel Durcheinander. Ja, wie ist mit dem Buch? Wie ist es mit dieser Musik? Wie ist es mit diesem Prediger? Darf ich den hören? Kann ich den? Ich sage, hallo, du kriegst nicht von mir eine Liste, sondern du musst lernen, den Heiligen Geist kennenzulernen. Ja? Bete im Heiligen Geist. Ja? Und dann mach mal diesen bekannten Prediger an und hör mal, was dein Geist sagt. Und entweder dein Geist sagt, Halleluja, go for it, yes. Oder sagt, lach. Dem Geist wird schlecht manchmal in dir. Dem wird richtig schlecht. Einfach, so macht er. Ja? Und dann weißt du, das ist nicht von Gott. Und wenn alle hinterherlaufen und alle begeistert sind, du wirst es nicht tun, weil du auf den Geist hörst. Und Jahre später kommt raus, dass so viel Mist da drin war und so viel Durcheinander war und so viel Vermischtes und so viel Unreines und Unmutes. Wir müssen nicht experimentieren. Wir laufen nicht wie ein Ostfriese irgendwie durch das Minenfeld. Ja? Sondern wir werden geführt elegant rum um alle versteckten Minen. Das ist, wie der Geist uns führt. Nicht mit Try and Error, sondern einen geraden Weg geht er, den nicht immer alle Leute verstehen. Aber du hast auch nicht den Anspruch als Mensch des Geistes, dass alle dich verstehen. Hauptsache, Gott versteht dich. Und du verstehst ihn. Und ein Großteil der pfingstlich-charismatischen Christen stochert im Nebel. Sorry, das zu sagen, aber das ist so. Sie stochern im Nebel und sie tun Dinge, die nicht von Gott sind. Und bezahlen schrecklich dafür mit ihren menschlichen Konzepten und menschlichen Programmen und all diesen Dingen, menschlicher Weisheit. Nein, wir haben den Heiligen Geist und der will uns leiten. Und das geschieht, indem wir ihm Raum geben in uns, indem wir viel in Sprachen beten und dann ihn kennenlernen, wenn er sich in uns äußert. Er ist in uns und er weiß Dinge, die du nicht weißt. Lerne ihn kennen, lerne ihm vertrauen und er wird dich führen. Halleluja, Halleluja. Es ist so ein Geschenk, dieses Sprachengebet. Und wir sollten das nutzen und sollten es nicht vom Feind einreden lassen. Ja, das ist ja sinnlos, da wissen wir ja nicht, was wir beten. Also was haben wir davon? Es ist ein Segen, viele Male, dass du nicht verstehst, was du betest, wenn du in Sprachen betest. Weil der Heilige Geist betet durch dich auch die Pläne, die Gott hat für dich. Wenn du das mitkriegen würdest, wenn du mit deinem Verstand die Pläne Gottes wüsstest und würdest sie beten, du würdest gar nicht mehr beten. Halt, stopp, nee, Gott, davor habe ich Angst, das traue ich mir nicht. Also das kann überhaupt nicht sein. Nee, da hast du den Falschen ausgesucht. Also bitte, nee, 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 auf gar keinen Fall, das nicht. Alles, aber das nicht. Du würdest ständig auf die Bremse treten. Und Gott sagt, pass auf, entspann dich, setz dich in deinen Sessel, lass mich mal machen. Und er umgeht deinen Verstand und du sprichst Dinge aus. Du prophezeist über dein eigenes Leben Dinge, vor denen du im Natürlichen totale Angst hättest. Aber Gott bereitet dich vor und bis das Ding kommt, bist du schon vorbereitet. Weil er die Zeit nutzt, dich zu trainieren, dich stark zu machen, dir Glauben zu geben, dir Mut zu geben, dich frei zu machen vom Menschenbruch und. So, das ist das Geniale, unser Verstand, der immer bremsen will, der Zweifel hat, der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, ob das wirklich von Gott ist. Dieser Verstand wird einfach ausgeschaltet oder umgangen, kurzgeschlossen. Und das Leben, die Weisheit, die Pläne, die Wahrheit Gottes für dein Leben fließt durch dich hindurch, ungehindert. Und wenn die Worte draußen sind, sind sie am Wirken. Niemand kann sie mehr zurückholen. Ja? Die Welt sagt, das sind schon Worte, Schall und Rauch. Die Bibel sagt etwas total anderes. Worte sind Realitäten. Ja? Und wie oft erleben wir das in der Seelsorge, dass Menschen Jahrzehnte, nachdem sie seelisch verkrüppelt worden sind, verflucht worden sind von ihren Eltern, durch Worte des Hasses und der Ablehnung, und du kannst nicht und du bist nicht und du willst nicht und so weiter, Jahrzehnte später leiden sie noch unter diesen Dingen. So erzählen wir nicht, Worte sind Schall und Rauch, Worte sind real, Worte haben Power. Und Worte bringen entweder Leben oder Tod. Und in der Gewalt der Zunge ist Leben oder Tod. Und wenn wir in Sprachen beten, beten wir perfekte, göttliche, gesunde, heilsame Gebete und schaden niemandem damit. Und nur Gutes und nur Segen kommen aus unserem Mund heraus. So schau dir das an in der Bibel. Ermutige dich, bau deinen Glauben auf. Wenn ich in Sprachen bete, bete ich Geheimnisse. Mein Geist betet. Ja, bau dich mit diesen Dingen auf. Ja, und es gibt ein paar wirklich sehr, sehr inspirierende, gute Bücher über das Thema, die in den letzten Jahren erschienen sind. Hol dir ein, zwei von diesen Büchern, arbeite die durch und bau dein Glauben auf in Bezug auf das Sprachengebet. Corey Russell, die Herrlichkeit in dir. Dave Robeson, das ist Walk in the Spirit, Walk in Power, gibt es auf Deutsch als PDF kostenlos, kannst du heute Nacht schon anfangen zu lesen. Kenneth Hagin, das Zungengebet. Maher Shafter, das Geheimnis des Sprachengebets. Das sind vier Bücher, die mir einfallen, die in den letzten wenigen Jahren erschienen. Na gut, Maher Shafter ist schon ein bisschen älter. Die wirklich sehr, sehr gut sind und vom Inhalt her alle sehr, sehr ähnlich sind, weil sie auf dieselben Bibelstellen zurückgreifen und das erklären. Und einfach dich inspirieren und dir Glauben geben. Was für ein wunderbares Geschenk du hast. Das Problem, die Evangelikalen sagen, ja, die Charismatiker, die wollen immer nur in Zungen reden. Das Problem ist, die Charismatiker reden viel zu wenig in Zungen. Das ist das Problem. Ja. Und viele haben es ganz eingelassen. Ja, und haben eine lässige oder sogar negative Einschätzung und sagen, ja, das habe ich auch mal ein paar Jahre probiert, aber das hat mir nichts gebracht. Hallo, wenn Paulus sagt, es bringt dir Segen, wie kommst du dann daher und sagst, es hat mir nichts gebracht? Da musst du wohl was falsch gemacht haben. Oder hat Paulus sich geirrt? Also bitte. So, das ist eine wunderbare Art und Weise, wie wir Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Geist. Wir lassen ihn durch uns fließen. Wir überlassen uns ihm, wir vertrauen ihm, dass er in richtiger Weise durch uns betet. Paulus sagt, der Heilige Geist vertritt uns. Es gibt Tiefen des Gebetes und der Fürbitte, wo er schon jenseits von Sprachen nur noch mit Seufzen durch uns wirkt. Und Paulus sagt, ich leide Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. So, es gibt Dimensionen von Gebet, von denen wir noch wenig Ahnung haben. Wir wollen da rein, wir wollen, dass der Heilige Geist uns dort lehrt und unterweist und befähigt. Und je mehr wir das tun, umso schlagkräftiger wird die Gemeinde werden. Wir beten im Geist und irgendwann tauchen irgendwelche Leute auf. Wir wissen gar nicht, wo die herkommen und wie die herkommen. Aber sie haben Gott erlebt und sie kommen einfach her. Ja? Weil wir im Geist schon deren Berührung von Gott vorbereitet haben, ohne dass wir eine Ahnung davon hatten. Aber Gott weiß, wo ihr Platz dann ist und bringt sie einfach her. So funktioniert das. So funktioniert geistgewirkter Gemeindebau. Ja? Wir beten für Leute, die wir nicht kennen. Aber Gott berührt sie, Gott offenbart sich ihnen, Gott zeigt sich ihnen. Ich habe einmal mit einer Frau gebetet, die gehörte zum Führungskader der kommunistischen Partei. Ich weiß nicht mehr, welche das war, da gab es ja DKP und KPD. Ich weiß nicht mehr, welche das von den beiden war jedenfalls. Sie gehörte zu den Top-Leuten, zum Führungskern von dieser Partei. Und da musst du Atheist sein. Da kannst du nicht sagen, ja, also das Gläubigsein, das habe ich mir so bewahrt, da kommst du nicht in die Führungskader von kommunistischen Partei. Da musst du überzeugter Erz-Atheist sein. So eine war die. Und eines Tages kommt die nach Hause, von nichts eine Ahnung, von Bibel nicht, von gar nichts eine Ahnung. Sie kommt nach Hause und sie wird wie vom Hammer getroffen und sie weiß, Gott ist in ihrer Wohnung, Gott ist da. Und er blieb dort zwei, drei Tage, bis sie bekehrt war. Und dann ging sie in die Gemeinde. Sie hat dort den Herrn erlebt, hat gesehen einfach, wer Jesus ist, was Jesus für sie getan hat, hat sich bekehrt, übernatürlich, dramatisch. Natürlich ihre Karriere in der kommunistischen Partei war dann geknickt und ging nicht mehr so weiter, aber das war auch für sie kein Verlust, Halleluja. Und wir erleben zu wenig solche Dinge, oder andersrum ausgedrückt, dieselbe Wahrheit. Sprich einmal mit Moslems, hier in Deutschland oder irgendwo anders, die sich bekehrt haben. Fast jeder von ihnen, ein Traum, eine Vision, eine Heilung, irgendeine übernatürliche Ereignis mit dem Herrn gehabt. Und ich glaube, das hängt zusammen mit, was es vor ein paar Jahrzehnten gab. In den 80er, 90er Jahren gab es diese Gebetsaufruf, lass uns beten für das 1040 Fenster. Ja. Und viele, viele Christen, vielleicht nicht so stark war das in Deutschland, aber in Amerika und in anderen Ländern ist das viel, viel stärker gewesen. Sie haben gebetet im Heiligen Geist, in Sprachen, für muslimische Völker in diesen 10, 40 Fenster. Und dann erleben Leute Begegnungen mit Jesus im Traum, in der Vision, Heilung. Oder ein Engel kommt und sagt, geh zu denen, die haben eine Bibel. Was weiß ich, was da alles für Sachen passieren. Durch Gebet. Dasselbe Gott ist hier, wenn wir hier für die Leute beten, mit genau das Gleiche passiert. Amen. Leute kommen in die Gemeinde und sagen, weißt du was, ich war zu Hause und Jesus ist mir erschienen und er hat gesagt, ich soll hierher kommen. So ist meine Bekehrung gewesen. Leute haben für mich gebetet. Und ich hatte von nichts eine Ahnung, ich wollte von nichts wissen und mein einziger Sport war, wenn ich mit Christen Kontakt hatte, mit denen philosophisch zu diskutieren und die unterm Tisch zu reden. Und ich habe die veräppelt und verachtet und das war für mich alles Narren. Aber die haben für mich gebetet. Und Jesus ist mir erschienen. Jesus war in meinem Zimmer neben meinem Bett. Und er hat gesagt, er ist jetzt da und er ist Gott. Und wenn ich ihn anrufe, werde ich errettet. Und sie haben gesagt, wie macht man das? Wie gibt man sein Leben Jesus? Und er hat gesagt, fahr zu diesen Leuten. Und ich sage, wieso? Du bist hier, du redest zu mir, du kannst mir jetzt sagen, was ich tun soll. Ich mache es jetzt auf der Stelle. Und er sagt nur, fahr zu diesen Leuten. Und dann habe ich mich schließlich unter Todesangst auf meinen alten Motorroller gesetzt und bin zu diesen Leuten gefahren. Das waren die, mit denen ich diskutiert habe. Und ich hatte solche Angst, weil der Teufel gesagt hat, wenn du da hinfährst, ich bringe dich um. Und er hat mich gezwungen, mit körperlicher Gewalt gezwungen, in entgegenkommende Autos zu lenken. Und ich habe wirklich buchstäblich mit einer Hand so gezogen, mit der anderen Hand so den Lenker gedrückt und gesagt, Herr, du weißt, wenn jetzt was passiert, ich habe gemacht, was du gesagt hast, wenn ich jetzt umkomme, ist es deine Schuld. So bin ich auf dem Motorrad gefahren. Und dann kam ich zu diesen Leuten und habe gesagt, hier bin ich jetzt. Ja, was willst du? Die dachten schon wieder zum Diskutieren. Und ich sage, bitte, sag mir, wie gibt man sein Leben, Jesus? Die haben das nicht glauben können. Die haben gedacht, ich nehme die auf die Schippe. Aber schließlich haben sie es doch geglaubt. Und sie haben mir gesagt, wie man sein Leben Jesus gibt. Halleluja. Und im ersten Moment habe ich gedacht, wie, das ist alles, das hätte der Herr mir zu Hause sagen können. Hätte ich mir diese abenteuerliche Tour mit dem Motorrad und dem Teufel, der hinten drauf fuhr, hätte ich mir schenken können. Aber als ich machen wollte, was die gesagt haben, du musst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich gebe dir alles, hier bin ich, nimm es. Habe ich gesehen, ich bin so dämonisiert. Ich kann nicht mal den Namen Jesu aussprechen. Ich konnte nicht einmal Jesus sagen. Was aus meinem Mund kam, war, komm in mein Leben. Und ich sage, hey Leute, ich kann nicht sprechen. Und ich sage, wieso, du sprichst doch. Ja, aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Und dank sei Gott, dass sie was verstanden haben. Das ist ein Vorteil von Drogen. Du brauchst einen Drogentypen nicht zu erzählen, dass es Dämonen gibt. Das ist der einzige Vorteil von Drogen. Diesen Leuten musst du nicht erzählen, dass es Dämonen gibt. Die haben gewusst, was mein Problem ist. Warum ich sage, statt Jesus. Und haben für mich gebetet, haben mich frei gebetet. Und als dieses schwarze Ding aus mir rausgeschossen ist wie eine Rakete, bin ich auf den Boden gebrochen. Und habe gesagt, Jesus. Ich war von neuem geboren. So, der Heilige Geist hat mich zu den Leuten geführt, die für mich gebetet haben. Weil die Antwort hatten. Und wenn wir beten für die Stadt, wir beten, wir legen Hände auf die Landkarte, wir beten, was weiß ich, bete das Telefonbuch runter oder weiß ich, ist mir ganz egal, bete einfach für Menschen. Der Heilige Geist wird Menschen erreichen und bringt hierher. Die kommen hierher und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll hierher kommen, hier finde ich das Heil, hier finde ich neues Leben. Bekehrungen sind übernatürlich oder sie sind nicht echt.
Amen.
Und dann muss man in jahrelanger Nacharbeit dann irgendwie nachholen, was eigentlich am Anfang hätte passieren müssen. Weil irgendwelche Christen dann einfach sagen, ja, du musst einfach nur die Karte ausfüllen, du musst einfach nur irgendwie was unterschreiben oder ein Gebet nachplappern. Wenn ich weiß, dass er verloren ist, wenn ich weiß, dass Jesus die einzige Antwort ist, der kann auch nicht errettet werden. Auch wenn er formal aus dem Kopf ein Gebet nachspricht. Er muss mit seinem Herzen glauben, dass Jesus sein Retter ist, dass Jesus für ihn auferstanden ist. Und das kann nur der Heilige Geist in seinem Herzen ihm mitteilen. Und der Heilige Geist wird aktiv, wenn wir beten. Darum ist eine betende Gemeinde immer eine wachsende Gemeinde. Immer eine Gemeinde, die übernatürliche Bekehrungen und übernatürliche Dinge erleben wird. Wir sind eng befreundet mit einer Gemeinde. Ein bisschen weiter nördlich von hier, Raum Marburg. Und in dieser Gemeinde ist eine Schwester. Und diese Schwester ist verheiratet mit einem Mann, der seit Jahrzehnten einen aktiven homosexuellen Lebensstil lebt. Seit Jahrzehnten. Und im letzten Sommer ist es passiert, dass Gott übernatürlich diesen Mann überführt hat, ihm die Augen aufgetan hat für sein Leben, für seine Sünde, für seinen absolut ekelhaften, perversen Lebensstil. Und er wurde total zerbrochen, von neuem geboren, gerettet, befreit von diesem ganzen Zeug und ist ein neuer Mensch und er geht jetzt Schritte. Er war, weiß ich nicht wie viele Jahre, psychosomatisch bedingt, arbeitsunfähig. Seit Anfang des Monats oder letzten Monat, jetzt arbeitet der Mann wieder. Er ist bekehrt, er ist getauft, er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Er hat ein Zeugnis, Halleluja. Er hat ein Festgottesdienst haben wollen in seiner Gemeinde, wo er sein Eheversprechen erneuert hat, weil seine Ehe schon begonnen hat mit der Lüge. Er wusste ja, dass er eigentlich ganz anders gepolt war und anders leben will und leben wird. Und hat all seine Freunde und Verwandte und alle eingeladen und dort hat er Zeugnis gegeben, was Jesus in seinem Leben getan hat. Das kann kein Mensch tun. Du kannst Stunden mit dem reden und sitzen und dem aus der Bibel zeigen und erklären, dass das nicht gesund ist und das nicht gilt. Das funktioniert alles nicht. Es muss Gottes Geist kommen. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Er tut das und er kann das. Und er wird freigesetzt durch Fürbitte. Viele in der Gemeinde haben für diesen Mann gebetet und die Frau hat gebetet. Und schlussendlich war das Maß der Gebete voll und Gott konnte handeln und hat diesen Menschen. Das ist eines der größten Wunder, die ich in meinem 42-jährigen Christsein erlebt habe. Ein Mann, der Jahrzehnte aktiv, ich meine nicht in Gedanken, in Fantasie, sondern aktiv, der hatte X-Lover und hatte extremsten Dinge veranstaltet, die man gar nicht, sowas darf man gar nicht sagen. Und Gott hat ihn befürchtet und zerbrochen. Und willig gemacht, jetzt einen reinen, gottgefälligen Lebensstil zu führen. Das ist eines der größten Wunder, die ich bis jetzt. Das ist für mich mehr als ein aus dem Rollstuhl steigt einer aus und fängt mal zu laufen. Weil das viel tiefer mit der Person und mit dem Charakter verbunden ist, als jetzt eine physische Krankheit. Aber der Heilige Geist ist in der Lage. Und wie viel mehr werden wir sehen, wenn wir eine betende Gemeinde werden? Ihr streckt euch aus nach Gebet, wunderbar. Aber ganz sicherlich können wir noch ein paar Gänge höher schalten und können dann noch zunehmen an Tiefe, an Beständigkeit, an Intensität, an Flehen, an Verlangen. Und der Geist Gottes wird wirken, wird freigesetzt. Durch Gebet wird der Heilige Geist freigesetzt und handelt in der Gemeinde und aus der Gemeinde in der Welt und tut wunderbare Dinge. Wo wir dann hinterher darüber berichten können, sagen können, das hat Gott gemacht, das kommt nicht aus uns heraus, das hat nichts mit unserer Leistung zu tun, es ist einfach übernatürlich. Gott will Wunder tun, aber die Wunder sind dann gekoppelt, dass der wundersame, wunderwirkende Geist Freiraum bekommt zu wirken und nicht mehr in Ketten gelegt ist durch unseren Unglauben und durch unsere Passivität und durch unser Desinteresse, sondern der Heilige Geist will sein Werk tun und er will durch uns wirken. Und das ist der Grund, warum der Teufel so einen Aufstand macht um Sprachengebet. Mhm. Weil er das fürchtet wie die Pest. Mhm. Weil er nichts dagegen tun kann. Weil er nicht versteht, was wir da tun. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist, dass der Teufel nicht versteht, was wir im Gebet, im Sprachen tun. Ich glaube das. Mhm. Ja. Herr Paulus sagt, in Sprachen beten, dann reden wir zu Gott. Niemand versteht uns. Ich glaube, dass auch der Teufel nichts versteht. Und das ist so wie im Zweiten Weltkrieg, wenn die dann in ihren Codes da funken und der Feind versucht, den Code zu knacken und versteht nicht, was läuft da ab, was kommunizieren die da, was passiert da. Und er versteht es einfach nicht. Die Amis hatten dann da diese Navajo-Indianer. Hast du schon mal von denen gehört? Die sprechen eine Sprache, die ist so exotisch und die ist so einzigartig und kein Mensch auf der Welt kann irgendwas damit anfangen. Und diese Leute haben sie benutzt für ihren Funkverkehr. Die Navajos haben im Zweiten Weltkrieg viele Sachen übernommen im Funkverkehr, weil die Sprache sprechen, die ist einfach nicht verständlich. Für Außenstehende völlig unenträtselbar. Und wir haben diese Geheimsprache. Und der Teufel ist da, jetzt fangen die schon wieder an. Und ich kriege hier nichts mit, was hier abläuft und was hier geplant wird. Hey, wir wollen mal ein bisschen den Teufel ärgern. Und ihn auf die Palme bringen. Halleluja. Sprachengebet ist so kostbar, so wichtig. Es ist so ein Geschenk. Und wie wenig schätzen wir das? Und wir wollen unser Glauben aufbauen in Bezug auf Sprachengebet. Und wollen dann das reichlich benutzen und dem Heiligen Geist Gelegenheit zu geben, durch uns zu fließen. Was für ein Geschenk, was für ein Segen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich glaube, jetzt machen wir das.